Verehrte liebe Frau Bayer, verehrter Kollege Ostertag, sehr geehrte Damen und Herren, als Historiker holt man natürlich immer ein bisschen aus in die Geschichte hinein. Auch gerade der geschichtliche Aspekt ist in der Denkmalpflege sehr wichtig. Das werden wir nachher ja dann noch zu besprechen haben, wenn wir auf das Hotel Silber zu sprechen kommen. Der Denkmalschutzgedanke war eigentlich immer existent in der Geschichte. Er wurde zu einer staatlichen Institution infolge der Freiheitskriege. Der Denkmalschutz wird immer dann gerufen, wenn die Zustände besonders katastrophal sind. Und die napoleonischen Kriege haben Unendliches zerstört. Und vor allen Dingen auch die Folgen der napoleonischen Kriege, also der berühmte Reichsdeputationshauptschluss von 1803 mit der Säkularisierung der Zisterzienserkirchen, des Zisterzienserordens, mit der Auflösung aller Stifte, hat ja Unendliches zerstört, auch die napoleonischen Truppen selbst. In Köln sind damals, glaube ich, 60 Kirchen abgerissen worden, der Mainzer Dom sollte abgerissen werden. Und die Reaktion auf diese enorme Zerstörungsphase war, dass dann der Denkmalschutzgedanke wuchs. Er wuchs in Frankreich sogar, im Zeitalter der Revolution. Ein Deputierter der Nationalversammlung, Abbé Grégoire, hielt eine flammende Rede, um diesen Unsinn abzuschaffen, dass die Revolutionäre die ganzen Kathedralen zerstörten. Er hat dann sehr geschickt argumentiert und hat gesagt, das Volk hat diese Kirchen gebaut und die bösen Royalisten wollen das Werk der Handwerker zerstören. In Wirklichkeit waren es natürlich die Revolutionäre und nicht die Royalisten. Dieser Gedanke sprang über durch Übersetzung dieser Rede in den Rheinischen Merkur. Und da machte sich dann eine Denkmalschutzbewegung von Idealisten bemerkbar, zu denen unter anderem zum Beispiel auch Goethe gehörte und vor allen Dingen Schinkel, der erste große deutsche Denkmalpfleger. Das war diese Bewegung der Romantik, die zunächst von idealistischen Dingen ausging, aber in der Folge sah man ein, dass jetzt der Staat eigentlich gebraucht wird, um dem Denkmalschutz also dann wirklich auch von der rechtlichen Seite, von der politischen Seite Nachdruck zu geben. Inzwischen ist mir diese Ehe zwischen Denkmalschutz und Staat nicht mehr so ganz lieb. Und das werde ich auch im Einzelnen begründen. Immerhin 1858 wird in Württemberg ein Gymnasialprofessor namens Konrad Dietrich Hassler zum Konservator ernannt. Jedoch, und da sieht man, wie vorsichtig die Württemberger schon immer waren, widerrufliches Nebenamt. Also da war ihm schon klar gemacht, wenn du unbequem bist, fliegst du gleich. Er ist dann gestorben und 1867 hat man dann den Denkmalschutz in Personalunion mit der Leitung der Staatssammlung für vaterländische Kunst- und Altertumsdenkmale. Und das ist überhaupt in allen Ländern dann zunächst so, auch in Bayern, dass die Denkmalpfleger identisch sind mit den Leitern der großen Museen. Das ist der Denkmalpfleger auch nicht gut bekommen, denn zum Beispiel der bayerische Generalkonservator, der gleichzeitig Direktor des Bayerischen Nationalmuseums war, der hat natürlich die Kirchen ausgeräumt, damit er die Kunstwerke in sein Museum bekam. Also erst 1908 hat man dann in Bayern dies getrennt, den Generalkonservator getrennt vom Generaldirektor. Es kommt aber tatsächlich 1902 zu einem ersten wirklich guten Denkmalschutzgesetz in Hessen, das auch für private Denkmäler zuständig war. Bis dahin gab es so Schutz für staatliche. Und vor allen Dingen, dieses Gesetz kannte schon einen Denkmalrat aus unabhängigen Bürgern und kannte auch schon die Entschädigung, wenn die Erhaltung eines Denkmals unzumutbar war für jemand, dann sollte der entschädigt werden können. Es sollte ein Denkmalbuch geführt werden. Auch das war schon sehr fortschrittlich. Und damit war nicht etwa eine staatliche Behörde beauftragt, sondern die Technische Hochschule Darmstadt, also Fachleute. Und da waren auch Denkmäler von lokaler Bedeutung drin. Dieses Denkmalbuch fand ich ja vor, als ich 1966 nach Hessen kam. Das Gesetz galt auch noch. Und da waren auch Bauernhöfe drin. Und es war eigentlich schon von dem Maßstab, den wir auch hatten. Dieser Freiherr von Biegeleben, der Ministerrat am Hof von Ernst Ludwig, Großherzog von Hessen-Darmstadt war, ist der Schöpfer dieses Gesetzes. Sein Monarch, der Großherzog Ernst Ludwig, ist berühmt wegen der Jugendstilhöhe, der Mathildenhöhe in Darmstadt. Er war der große Förderer des Jugendstils. Kaiser Wilhelm hasste den Jugendstil, weil nicht aus Geschmacksgründen, ob er Geschmack hatte, das weiß ich nicht, sondern mehr eigentlich aus politischen Gründen. Der Jugendstil heißt ja nur in Deutschland so, der heißt in allen anderen europäischen Ländern ganz anders. In Frankreich ist es Art Nouveau und in Wien ist es die Sezession und in Barcelona ist es Modernismo. Also nur, bei uns heißt er nach der Zeitschrift Die Jugend. Und das war die Sezession in München, die Künstler, die gaben 1895 eine Zeitschrift mit der Bezeichnung Die Jugend raus. Und das Titelblatt wurde gestaltet von einem Grafiker und hatte solche verschlungenen Schilfmatten und ja, alles, was wir so als Jugendstil bezeichnen, also von der Grafik her. Und aus diesem Titelblatt mit dieser Grafik hat man dann dem Stil den Namen Jugendstil gegeben. Und das war eben die aufmüpfige Jugend, die eigentlich keine Royalisten mehr waren, sondern die wünschten sich eine Republik, wie man es 1848 schon mal versucht hatte. Das wusste natürlich Wilhelm. Während Ernst Ludwig, Großherzog von Hessen-Darmstadt, hatte eine englische Mutter und der wusste, dass die absolutistische Monarchie keine Zukunft hat. Und er glaubte mehr an eine repräsentative Monarchie, wie in England. Da hat man statt des Bundespräsidenten eben eine Königin. Das war Ernst Ludwig und deswegen hat ihn Wilhelm immer als den Sozialisten unter den deutschen Fürsten bezeichnet, eben weil er den Jugendstil so förderte. Und das waren für ihn die Sozialisten. Und so blieb es dann natürlich auch bei diesem einzigen Gesetz vor dem Ersten Weltkrieg, das so gut war, dass man es auch nach den Kriterien des Grundgesetzes, Artikel 14 mit dem Schutz des Eigentums, hätte weiter gelten lassen können. Es galt eben leider nur in einem Teil des Bundeslandes Hessen, das ja zusammengebastelt worden ist aus dem ehemaligen Kurfürstentum Hessen-Kassel, aus dem ehemaligen Fürstbistum Fulda, aus dem ehemaligen Herzogtum Nassau und dann eben dem Volksstaat Hessen-Darmstadt, wie er dann nach 1918 hielt. Ja, es hat also gegolten bis zur Verabschiedung des neuen hessischen Denkmalschutzgesetzes 1974 und war vorher ja verfassungsrechtlich überprüft worden. Aber die anderen Staaten, die Deutschen, haben das damals nicht gemacht. Es hatte aber eine gute Folge, als nämlich dieser Freiherr von Biegeleben Reichstagsabgeordneter wurde, in der Weimarer Republik hat er dafür gesorgt, dass in Artikel 150 der Weimarer Verfassung folgender Abschnitt aufgenommen wurde. Die Denkmale der Kunst, Geschichte und der Natur sowie die Landschaft genießen den Schutz und die Pflege des Staates. Das hatte wieder positive Auswirkungen nach dem Zweiten Weltkrieg, denn dieser Paragraph 150 der Weimarer Verfassung oder Artikel wurde in die hessische Verfassung wortgleich aufgenommen als Artikel 62. Er wurde nur ergänzt mit dem Schutz und der Pflege des Staates und da wurde zugesetzt und der Gemeinden. Und siehe da, diesen Artikel hat auch das Bundesland Baden-Württemberg übernommen. Und zwar als Artikel 86 nach dem Weimarer Artikel. Also Denkmalschutz ist Verfassungssache in Ihrem Bundesland. Sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das haben nicht alle Bundesländer gemacht. Es waren wenige so, von den damals noch 11, heute haben wir ja 16, von den 11 gab es ganz wenige, die diesen Artikel übernommen haben. Aber Baden-Württemberg gehört dazu. Baden-Württemberg hat dann leider auch viel zu früh ein Denkmalschutzgesetz gemacht. Wenn ich sage zu früh, deshalb, weil eben dieses Gesetz vom 25.05.1971 doch mit sehr starken Geburtsfehlern auf die Welt gekommen ist. Und zu den Geburtsfehlern gehört ausdrücklich, dass den Regierungspräsidien hier viel zu viel Kompetenzen zugeschustert sind. Ich komme aber darauf, warum das so ist, warum das negativ ist. Es ist dann zweimal geändert worden, aber eher verschlechtert als verbessert. Wenn man die anderen Bundesländer haben danach alle, da komme ich noch drauf, nach 75 noch Gesetze gemacht, die waren dann alle mal deutlich besser. Das hängt am europäischen Denkmalschutzjahr. Wenn man nun Bewertungskriterien entwickelt, nachdem man ein Denkmalschutzgesetz bewertet, dann ist unter Römisch 1 zu vermerken, ein Gesetz ist nur dann gut, wenn es eine strikte Trennung der Unterschutzstellung von der Entscheidung, was mit dem Denkmal dann geschieht, vornimmt. Also derjenige, der unter Schutz stellt, darf nicht der sein, der über Abbruch oder Weiterbestehen verfügt. Das Zweite ist, ein Gesetz ist dann gut, wenn eine unabhängige Fachbehörde, das Landesamt für Denkmalpflege, Einwirkungsmöglichkeiten hat. Wenn sein Plädoyer für die Erhaltung nicht nur bis an die oberste Stelle, sondern auch in einem Landesdenkmal gehört führend und wenn es auch über die Presse der Öffentlichkeit bekannt ist. Ich vergleiche ja unsere Rolle. Ich selbst bin ja 1956 in die Denkmalpflege gekommen. Ich habe also jetzt 52 Jahre Praxis und davon war ich 30 Jahre Amtsleiter in Hessen. Nicht immer ganz einfach, aber im Großen und Ganzen waren die Hessen ganz gut zu mir. Ich bin ja keiner, ich bin so ein Norddeutscher. Und ich vergleiche unsere Rolle der Denkmalpfleger immer mit denen eines Pflichtverteidigers im Strafprozess. Wir Denkmalpfleger haben niemals den Anspruch erhoben, auch Richter zu sein, abschließend zu entscheiden über ein Denkmal. Dann hätten wir zu viel Gewalt im Staat. Und wir sind ja sozusagen nicht parlamentarisch abgesichert. Und das haben wir also nie verlangt. Wir haben aber gesagt, wir sind die Verteidiger. Angeklagter ist zum Beispiel die Bahn AG mit Herrn Medorn, nicht? Beim Bahnhof. Das ist der Staatsanwalt, der sagt, weg mit dem. Richter ist die verehrte Landesregierung von Baden-Württemberg und der Magistrat der Stadt Stuttgart. Nicht? Und der Verteidiger fehlt hier, nicht? Haben Sie den schon mal sprechen hören? Und es ist natürlich geradezu absurd, dass man den Regierungspräsidenten, der ja auch das Denkmalbuch führt, das ist ja das Absurde bei Ihnen, auch gleichzeitig derjenige ist, der das Planfeststellungsverfahren macht und derjenige, der auch über Abriss oder Nicht-Abriss eines Denkmals entscheidet. Also das ist ja ganz interessant, wenn man den Verteidiger dem Staatsanwalt unterstellt oder dem Richter. Ne? Stellen Sie sich mal vor, im Strafprozess wäre das so. Also dann ist natürlich, und da die Fachbehörde eigentlich de facto auch gar nicht mehr existiert in Baden-Württemberg seit einigen Jahren, hat sich das sowieso erledigt mit dem Verteidiger. Den gibt es eigentlich nun gar nicht mehr. Dann ist es auch die Frage, wer ist oberste Denkmalschutzbehörde? Das ist nicht ganz gleichgültig, welches Ministerium das ist. Ich habe in Hessen immer darum gekämpft, dass es der Kultusminister ist oder der Minister für Wissenschaft und Kunst und weder der Innenminister noch der Wirtschaftsminister. Denn Sie müssen sich klar sein, Sie können eine oberste Denkmalschutzbehörde nur als objektiv ansehen, wenn sie keine Belange zu vertreten hat, die sich gegen den Denkmalschutz richten können. Ein Verkehrs- und Wirtschaftsminister wird natürlich immer Verkehr und für Wirtschaft sein. Nicht? Und ein Innenminister, der die Kommunalaufsicht hat, wird natürlich jede Entscheidung der Kommunen. Also insofern ist auch ganz wichtig, wer ist oberste Denkmalschutzbehörde. Natürlich, mir bot unser Innenminister mal an, ich bin im Übrigen, im Nebensatz zu sagen, Liberaler, der bot mir mal an, als die FDP da in eine Koalition kam, vorher war ich immer, hatte ich lauter SPD-Regierung oder ja, Rot-Grün. Ich habe alles in 7 Jahren, in 30 Jahren habe ich 7 Minister verbraucht und 5 Ministerpräsidenten. Da sieht man, die Denkmalpfleger sind manchmal noch resistenter als die Viren. Aber dann haben die mir gesagt, jetzt kommen Sie doch zu uns, nicht? Der Minister, der sagt, wir sind doch Parteifreunde, nicht? Und ich sage, nee, ich will nicht zu Ihnen. Bei Ihnen sitzt die Kommunalaufsicht. Ja, Sie kriegen mehr Geld. Ich sage, Geld ist auch nicht alles. Mein Kultusminister tut mir nichts. Das war der Minister Krollmann von der SPD, der war hervorragend, war Volljurist, ein sehr rechtstreuer Mann. Ich bin also bewusst immer beim Wissenschaftsminister geblieben, denn der hat ja keine Belange, die sich gegen uns richten. Der hat Wissenschaft und Kunst, aber nicht Kommunalaufsicht und nicht Wirtschaftsförderung und nicht Verkehr. Das sind ja all die Dinge, die sich dann gegen den Denkmalschutz richten können. Ja, schließlich ist dann viertens auch ganz entscheidend, welche Rolle haben die Beiräte, also Landesdenkmalrat. Gibt es den überhaupt bei Ihnen? Gibt es sowas? Aber hat der sich auch gemeldet? Hat der Einfluss? Und wenn man danach dann eben nach diesen 4 Kriterien das baden-württembergische Gesetz durchgeht, dann führt eben der Regierungspräsident das Denkmalbuch und die Denkmallisten, wobei man hier auch noch den Fehler der Klassifizierung gemacht hat in dem Gesetz. Es gibt also Denkmäler besonderer Bedeutung, die sind nach Verwaltungsakt in ein Denkmalbuch eingetragen und es gibt dann nur die von Bedeutung, die in einer Liste sind. Und die können Sie sowieso schon gleich vergessen. Nicht? So wie Sie anfangen zu klassifizieren, ist die zweite Klasse eigentlich schon aufgegeben. Nicht? Da sagt ja jeder, ist ja nur zweite Klasse. Das hatte man früher in der DDR, diese Klassifizierung. Da gab es Bezirksliste, DDR-Liste, Bezirksliste, Kreisliste, nicht? Bestenfalls blieben die von der DDR-Liste erhalten. Alles andere wurde sowieso von vornherein abgerissen. Das ist also schon mal ganz schlimm, denn er entscheidet ja dann auch gleichzeitig eben über das Planfeststellungsverfahren, da macht er ja die Rechtsprüfung und die Anhörung und ist auch natürlich eine schwache Figur. Die Regierungspräsidenten sind ja nicht parlamentarisch abgesichert, das heißt, die haben keine Abgeordneten hinter sich. Und die möchten natürlich auch mal mehr werden als nur Regierungspräsident, nicht? Vielleicht mal Staatssekretär oder Minister und dann macht man sich ja nicht unbeliebt mit so einem blöden Zeug wie dem Denkmalschutz. Da braucht man schon einen Minister, der eine bestimmte Zahl von Abgeordneten im Landtag hinter sich hat. Der kann dann mal stehen. Das war zum Beispiel mein Minister Krollmann, nicht? Der kam aus Kassel, war Volljurist, also wirklich ein gebildeter Mann. Aber hatte eine so starke Stellung in der SPD und mit den ganzen nordhessischen Abgeordneten im Rücken, der konnte auch mal mir helfen gegen seine eigene Partei. Und das hat er mehrfach gemacht. Also das ist auch eine ganz wichtige Frage. Schließlich untersteht ja nun auch das Landesdenkmalamt, wenn es dann überhaupt das noch gibt. In Esslingen, glaube ich, gibt es nur noch irgendwo so ein paar. Da sollen so zwischen Efeuranken hin und wieder mal in den Kopf sich rausschauen und sagen, wir sind die Denkmalpfleger. Aber wahrnehmen tut man sich ja nun leider nicht mehr. Auch das untersteht ihm, das ist natürlich ganz unmöglich, wenn man demjenigen, der alle Entscheidungen zu treffen hat, dann auch noch die Fachbehörde unterstellt. Nicht? Dann ist ganz klar, dass da eine freie Meinungsäußerung nicht zu machen ist. Es war natürlich nicht ganz einfach, diese freie Stellung auch in Hessen durchzuziehen. Und als mein erster Minister mich berief, das war der Minister Schütte, auch SPD, ein sehr kluger, feingeistiger Mann, als ich mich fragte, wer ich bin und so weiter, als er hörte, dass ich nicht in der SPD bin, war er erstmal erschrocken. Und dann habe ich ihm klargemacht, dass es doch viel schöner ist, wenn er einen Parteilosen nimmt. Ich bin erst sehr viel später in die FDP gekommen, als ich Schutz brauchte, denn es ging nicht immer so glatt, wie ich das jetzt darstelle. Und da musste ich halt zur Opposition gehen, das war dann etwas besser. Aber dann sagte er zu mir, ja, also die Kommandantur in Kassel wird abgerissen und der Oberbürgermeister hat mich gebeten, dass Sie das in der Öffentlichkeit nicht kritisieren und auch überhaupt nicht Stellung nehmen. Ich sage, Herr Minister, warum haben Sie mich dann geholt vor einem halben Jahr? Dann bin ich ein reiner Papiertiger. Da weiß doch jeder, dass ich überhaupt keinen Einfluss habe, nicht? Denn jeder erwartet, dass ich mich schützend vor dieses Denkmal stelle. Dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, Herr Minister, Sie haben doch die Schlussentscheidung. Wie Sie dann entscheiden, da kann ich Sie nicht dran hindern, aber lassen Sie mich doch wenigstens argumentieren. Ja, hat er eingesehen. Und dann hat er den Oberbürgermeister in meiner Gegenwart angerufen und hat gesagt, ich kann dem Kiso einen Urlaub verbieten oder das Gehalt kürzen, aber auf sein Fachurteil habe ich keinen Einfluss. Sag, wenn Sie anfangen, mich zu zwingen, dass ich aus einer schwarzen Katze eine weiße mache oder umgekehrt, dann ist es mit meinem Renommee vorbei. Dann sagt jeder, der Kiso ist ein Papiertiger. Das musste ich noch einige Mal durchkämpfen. Als wir dann das Denkmalschutzgesetz bekamen, 1974, in der vorletzten Sitzung des Hessischen Landtags vor seiner Auflösung, rechtzeitig zum Europäischen Denkmalschutzjahr, da war gleich eines der ersten Fälle, dass Rudi Arndt, Oberbürgermeister von Frankfurt, ein sehr einflussreicher, der hieß immer Dynamit-Rudi, so ein Bulle noch so richtig, der wollte die Marzdamm-Siedlung an der Frankenallee in Frankfurt abreißen. Mats Damm ist ein holländischer Architekt, der unter Ernst May so die ersten großartigsten Bauten auch als Einzimmerwohnungen gebaut hat, diese Bauten an der Frankenallee. Das Schöne war dann, dass mich abends vorher, bevor ich das ins Denkmalbuch eingetragen habe, der Baudezernent Adrian anrief. Später ist er nach Frankfurt, nach Hannover gegangen und sagte, um Gottes Willen, Herr Kiso, wir haben gestern im Magistrat beschlossen, die Bauken an der Frankenallee abzustimmen und ich sage, abzureißen. Ich sage, und, wie haben Sie denn gestimmt? Ja, ich musste ja mitstimmen. Ich sage, warum denn das? Ja, sonst hätte der Rudi Arndt mich irgendwie den Hochbau weggenommen und die Stadtplanung und mich nur noch mit der Müllabfuhr beauftragt. Und jetzt müssen Sie es retten. Ich sage, ja, Sie sind gut, nicht? Ich armes, schwaches Licht, ich soll das hier machen. Naja, was habe ich mich gemacht? Das Gesetz war gerade in Kraft getreten, am 1.1.75. Ich habe es erstmal mit ins Denkmalbuch getragen. Ich hatte noch gar keinen Juristen, ich hatte auch noch keinen Sachbearbeiter dafür. Und da ich Linkshänder bin, schreibe ich in so einer etwas komischen Schrift. Also ein Verwaltungsrichter, ich habe ja 150 Prozesse führen müssen um Denkmalschutz, hat mal gesagt, wer hat dann mit dieser Dienstmädchenschrift das ins Denkmalbuch eingetragen? Da habe ich gesagt, also Herr Richter, ich war das. Ich habe also reingeschrieben, nicht, Frankfurt und dann gleich dem Magistrat der Stadt, dem Oberbürgermeister mitgeteilt, es steht jetzt unter Denkmalschutz, sofortiger Schutz, der gilt 6 Monate. Sie dürfen das nicht abreißen. Nicht? Können Widerspruch einlegen und so weiter. 8 Tage später rief mich der Kröllmann in den Landtag. Sagt er, was haben Sie denn bloß wieder angestellt? Der Rudi Arndt hat mir einen Brief geschrieben, ich soll Sie zwingen, das aus dem Denkmalbuch zu streichen. Ich sage, Herr Minister, wenn Sie das tun, dann bringe ich Ihnen das Denkmalbuch, können Sie es selber führen. Sagt, da regen Sie sich nicht auf, da kriegen Sie bloß Magengeschwüre. Erklären Sie mir doch mal, warum. Ich sage, Sie haben gar keinen Einfluss, Sie dürfen das gar nicht, mich anweisen. Das Unterstellen, das Feststellen, was ein Denkmal ist, ein rein wissenschaftlich-fachlicher Vorgang, der unterliegt nicht der Abwägung. Die Frage, was mit einem Denkmal geschieht, das unterliegt der politischen Abwägung. Da kann ein Denkmal einer Erweiterung eines Krankenhauses im Wege stehen. Und dann muss man abwägen, ist wichtiger das Krankenhaus oder das Denkmal. Da kann es auch mal aus verkehrstechnischen Gründen tatsächlich abgerissen werden müssen. Es kann also andere öffentliche Belange geben, die höherrangig sind als jetzt der Denkmalschutz. Das ist aber eine politische Entscheidung der Abwägung, aber nicht, was ein Denkmal ist. Habe ich dem Minister gesagt, wissen Sie, wenn Sie das entscheiden, was ins Denkmalbuch kommt, dann bleibt nur das Mütterchen mit dem Fachwerkhaus in der Seitenstraße. Wenn ich in Frankfurt irgendeine Bank unter Schutz stelle, da klingeln doch in der Staatskanzlei die Telefone. Und dass jeder, der Einfluss hat, der Macht hat, wird dafür sorgen, dass es nicht ins Denkmalbuch kommt. Denn das Komische ist, wenn es unter Denkmalschutz steht, gibt es dann doch immer noch so ein Hemmnis. Und da heißt, in der Presse will man lieber sagen, steht ja gar nicht unter Schutz. Das ist doch viel einfacher. Das hat er eingesehen. Dann hat er dem Rudi Arndt geschrieben, ich habe auf die Führung des Denkmalbuches keinen Einfluss. Das alles kam nicht von mir, sondern als das Denkmalschutzgesetz verabschiedet wurde, habe ich gedacht, ich bin ja ein schlichter Kunsthistoriker. Ich habe ja nicht so geschickte Gehirnwindungen wie die Juristen. Die verstehen ja ganz was anderes unter den bestimmten Begriffen als unser einer. Wir sind ja viel zu naiv. Und dann habe ich die Verwaltungsrichter alle eingeladen. Die darf man natürlich nicht da einladen, wo sie zuständig sind. Das geht nicht. Sondern die Nordhessischen habe ich nach Südhessen eingeladen und umgekehrt. Und dann habe ich zu denen gesagt, nun sag mir mal, wie ich das richtig mache. Und dann haben die gesagt, sie dürfen niemals aus politischen Gründen darauf verzichten, was einzutragen. Sie müssen prüfen, ist es ein Denkmal? Und dann müssen sie es eintragen. Egal, welche Schwierigkeiten sie vielleicht kriegen. Und das muss strikt, das ist dieser Dualismus eines echten Denkmalschutzgesetzes, dass die Entscheidung, was ein Denkmal ist, eine rein fachlich-wissenschaftliche ist, die man begründen muss, die verwaltungsrechtlich nachprüfbar ist. Ich habe 150 Prozesse geführt, 149 gewonnen. Nur die 150. nicht, die hatten einen besseren Gegengutachter, weil die Tankstelle der 20er Jahre, die war schon ein bisschen verunstaltet. Das hätten wir zwar wieder gut gemacht, aber es war in Kassel. Sie müssen es begründen. Und sie müssen dann eben auch argumentieren vor Gericht, nicht? Aber das ist eine ganz andere Entscheidung, wie gesagt, als die, was dann mit dem Denkmal geschieht. Und das hat er eingesehen, hat er dem Rudi Arndt geschrieben, das habe ich mir natürlich gerahmt. Und damit war immer sichergestellt, ich habe nicht jedes Mal Erfolg gehabt. Es sind auch durchaus, der Minister hat dann auch Abbrüchen zugestimmt. Dann gab es in Hanau von 1936 eine Isolierstation eines Konfessionskrankenhauses, eines katholischen, und die hatten sich noch nicht an die Reichskammer von Herrn Speer gehalten und hatten noch mit Flachdach gebaut. So ein richtiger Bau, wie wir sagten, so der neuen Sachlichkeit. Also. Und der war deswegen natürlich besonders wertvoll, weil es sich zeigte, dass das Dritte Reich nicht überall Einfluss hatte. In Wiesbaden haben wir von Georg von Opel ein Schwimmbad gestiftet gekriegt, im selben Jahr. Das ist auch noch völlig in der neuen Sachlichkeit. Die Industrie hat sich nämlich zum Teil nicht an Herrn Speer gehalten. Und das wollte ich erhalten. Nun wurde es mit der Begründung, man könne diese Isolierstation nicht mehr führen, sollte es abgerissen werden. War im Denkmalbuch. Und Denkmalrat hat dann zugestimmt dem Abriss. Und dann kriegte ich die Aufforderung, es aus dem Denkmalbuch zu löschen. Da habe ich zurückgeschrieben ans Ministerium, mache ich nicht, es steht ja noch. Und solange es steht, ist es ein Denkmal. Oh, da war was los. Wieso ich eine Weisung des Ministeriums mitachte? Nein, es wird gestrichen, wenn es abgerissen ist. Es kann doch immer noch sein, dass das Krankenhaus nicht das Geld hat oder dass es lieber umbauen. Das bleibt jetzt erstmal. Es hat dann so ein Jahr gedauert, dann haben sie es leider doch abgerissen. Ich will nur mal klar machen, dass ein wirksamer Denkmalschutz nur dann existiert, wenn es unabhängige Fachleute gibt, die nicht die Entscheidung haben dürfen, die aber argumentieren müssen dürfen bis zur höchsten Instanz des zuständigen Ministers. Der muss einen Landesdenkmalrat in Hessen anhören. Er ist an das Votum auch nicht gebunden. Aber im Landesdenkmalrat sitzen erstens lauter unabhängige Fachleute, Historiker, Kunsthistoriker, Architekten und so weiter, Archäologen. Zweitens sind die Abgeordneten des Landtags, jede Fraktion entsendet einen ohne Stimmrecht. Und da immer einer von denen in der Opposition ist, können die es in den Landtag tragen. Und da muss der Minister schon gute Gründe haben, um zu begründen, warum er gegen das Votum des Landesdenkmalrats einem Abbruch zustimmt. Und das ist hier eben alles nicht gegeben. Deswegen fragt man sich ja, wo bleibt die Denkmalpflege, nicht? Und wo bleibt der Landesdenkmalrat? Ja, das ist nun so gewesen, dass leider eben dieses Gesetz vor dem Europäischen Denkmalschutzjahr gewesen ist, das 1975 war. Bis dahin neigte man immer dazu zu resignieren, nicht? Es war auch in Hessen so, dass sich doch auch viele, da wir noch kein Gesetz hatten vor 75, also erst 74 entschieden und ab 1.1.75 wurde es vollzogen, war es natürlich immer so, dass wenn ich auf irgendeinem Termin erschien, ich sogar gefragt wurde, welche Kompetenzen ich hätte. Da habe ich gesagt, na ja, also ich habe einen Titel Landeskonservator, Konservare heißt bewahren, muss wohl irgendwas damit zu tun haben. Ich hatte ja noch nicht mal eine Dienstanweisung. Und aber mit dem Gesetz änderte sich das über Nacht. Und vor 75, da habe ich mir selbst überlegt, ob ich nicht lieber habilitiere. Ich bin ja auch 2 Jahre in Florenz gewesen mit dem Forschungsauftrag und hätte mich ohne weiteres habilitieren können. Und ein Bürgermeister sagte mir, wissen Sie, kaufen Sie 10 Ferkel und füttern Sie die fett, dann haben Sie mehr, verdienen Sie mehr und Sie haben nicht so viel Ärger. Also, aber dann kam wie ein Wunder dieses europäische Denkmalschutzjahr aus der Bevölkerung heraus und wurde ein Riesenerfolg. Und die Folge war, dass natürlich überall neue Gesetze gemacht wurden. In Berlin am 24. April 1995, in Brandenburg 1997, in Hessen 1974, in Bremen 1975, in Schleswig-Holstein 1996, in Thüringen 1992, die sind alle sehr viel besser als das baden-württembergische. Allerdings ist das bayerische, was ursprünglich das Beste war, und das haben wir abgeschrieben in Hessen. Das war auch so schön. Also ich habe dann für die sozialliberale Koalition, ich durfte selbst an dem Gesetz mitwirken, den Text weitgehend mich auf das Bayerische stützend übernommen. Obwohl ja nun damals Bayern von der CSU regiert wurde, hat die CDU bei uns im Landtag gegen das Gesetz gestimmt. Naja, so ist das in der Politik, nicht? Wenn die einen dafür sind, sind die anderen dagegen, das muss man wissen. Aber es war die Mehrheit bei der sozialliberalen Koalition, also ging es durch. Ja, die anderen sind zum Teil das Bayerische, was auch genau das kannte wie das Hessische. Untere Denkmalschutzbehörde sind die Kommunen, also die kreisfreien Städte und die Landkreise. Obere ist der Regierungspräsident. Leider haben die unser Denkmalschutzgesetz, da haben die Regierungspräsidenten überhaupt keine Kompetenzen. Da hatte ich Glück. Die FDP wollte nämlich die Regierungspräsidenten auflösen. Und haben gesagt, wir stimmen dem Gesetz nur zu, wenn die nicht im Gesetz vorkommen. Ich so, finde ich prima, brauchen wir nicht. Wir haben eine untere, das sind die Kommunen, und wir haben eine oberste. Ja, sprachlich müsste dann doch eine obere sein, wenn es eine untere und eine oberste ist. So, wir schreiben hier keine Grammatik, nicht? Also das ging dann durch. Die haben bei uns nie was zu sagen gehabt und das ist das Gute. Wo es die gibt, ist schon der Teufel da. Das ist jetzt eine bewusste Anspielung, nicht? Und so ist das Bayerische dann novelliert worden und da ist gestrichen worden, das Einvernehmen mit dem Regierungspräsidenten. Das heißt, der Regierungspräsident kann sich in Bayern über das Votum des Herrn Generalkonservators hinwegsetzen. Und damit ist das Bayerische auch entschärft. Nun sind in Bayern, da wird ja von oben nach unten durchregiert, wenn da ein Generalkonservator in so eine kleine bayerische Stadt kommt, dann machen die trotzdem immer noch, was der sagt. Und insofern ist es da nicht ganz so schlimm wie hier in Baden-Württemberg. Es gibt ihn immer noch. Man wollte ihn auch dort abschaffen, aber da gab es doch Leute in der CSU, die man überzeugen konnte, das lieber zu lassen. Und so ist leider die 5 neuen Bundesländer, die hatten alle vorbildliche Gesetze, alle so nach diesem Schema wie das hessische oder das ursprünglich bayerische. Die sind nahezu alle novelliert worden mit einer Entmachtung der Denkmalfachbehörde. Also zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, da steht drin, dass die untere Denkmalschutzbehörde im Benehmen mit der Fachbehörde entscheidet. Benehmen heißt Versuch des Einvernehmens. Ich sage zwar immer, es ist wenigstens ein gutes Benehmen gemeint, aber als die ein 5-geschossiges Rote-Kreuz-Pflegeheim in Quedlinburg an entscheidender Stelle bauen wollten, wurde die Landeskonservatoren gar nicht gefragt. Also die wurde gefragt, aber da hieß es, wir machen es anders. Und zum Teil hat man ja ganz geschickt die Verwaltungsreform benutzt, um diese unbequemen Denkmalpfleger loszuwerden, wie hier in Baden-Württemberg. Nicht? Landesdenkmalamt lässt man auf und stellt sie dann, schiebt sie nach Esslingen und unterstellt sie dem RP. Dasselbe ist überall geschehen. Ich war noch obere Landesbehörde, dem Kultusminister direkt nachgeordnet, einen eigenen Haushalt. Vor allen Dingen war ich mein eigener Pressesprecher. Das heißt, ich konnte Interviews geben und schimpfen, nicht? Naja, und wenn man 30 Jahre da ist, dann wagen sie an einen sowieso nicht mehr ran, nicht? Und wenn man dann immer die Presse auf seiner Seite hat, ich muss auch wirklich sagen, ich bin immer sehr, sehr dankbar allen Journalisten von Hörfunk und von Fernsehen und vor allen Dingen von den Printmedien. Die haben ja immer die Stange gehalten. Ich habe auch gleich, als ich Amtschef wurde, meiner Sekretärin gesagt, Journalisten sofort durchstellen. Und es gibt noch ein zweites Rezept, sie dürfen die nie belügen. Man schließt ja auch mal Böcke, nicht? Aber dann sollen sie am besten gleich sagen, oh, da habe ich was falsch gemacht. Wenn sie die belügen, dann sind die wie die Bluthunde. Und die finden ihre Leichen im Keller. Das kann ich ihnen schriftlich geben. Also diese Unabhängigkeit, dass die noch sich überhaupt Landeskonservativ, die sind irgendwelchen Kulturbehörden in Rheinland-Pfalz, in Niedersachsen. In Niedersachsen steht im Gesetz, die haben die Kommunalisierung des Denkmalschutzes. Die Kommunen können den Rat des Landesamts für Denkmalpflege annehmen. Ja, ich will Ihnen sagen, für die Kommunen, die gutwillig sind, da brauche ich kein Denkmalschutzgesetz. Also für Limburg bei mir oder Alsfeld oder wie sie alle heißen, über die habe ich nie Ärger gehabt. Die alles immer kaputt machen, für die brauchen sie das Gesetz, nicht? Und die werden ja einen Teufel tun, ihren Rat einzuholen. Also diese Gesetze sind zum Teil so amputiert worden, dass Niedersächsische hat der Herr Schröder natürlich. Sie können sich aber Herrn Schröder schlecht vorstellen als Denkmalpfleger, nicht? Als er seinen ersten Staatsbesuch als Bundeskanzler in Warschau war, da haben die Polen gefragt, ob man nicht die deutsch-polnische Stiftung Denkmalschutz wieder beleben sollte. Und da hat er gesagt, ach, investieren Sie doch nichts in tote Steine. Da waren natürlich die Polen alle schon mal sauer, nicht? Denn die Polen sind sehr für Denkmalschutz. Da kann man sich auch nicht wundern, dass das Gesetz dann novelliert wurde. Mit dieser Abschwächung, als jetzt in Emden das Neptun abgerissen werden sollte, ein Bau der 50er Jahre, Da haben die dann geschrieben, man soll das doch unter Denkmalschutz stellen. Da antwortete aber nicht das Landesamt, sondern das Ministerium, das sei kein Denkmal, ohne Begründung. Also es ist schon traurig, diese Entmachtung, die systematisch geschehen ist, nach dieser großen Euphorie des europäischen Denkmalschutzes, ja mit den guten Gesetzen, nach der personellen Aufstockung, unter Gebessler war das hier eine Blütezeit des Denkmalschutzes. Als Spät Ministerpräsident war, das heißt schon, als Spät Innenminister war, glaube ich. Da haben wir ihn mal zu den Landeskonservatoren eingeladen und da waren wir begeistert, wie aufgeschlossen er für unsere Sache war. Und dann hat er Gebessler in sein Ministerium geholt. Ich hatte Gebessler gewarnt. Ich hatte gesagt, gehen Sie nicht zum Innenminister. Und seitdem ist er ja ein Wanderpreis gewesen. Er landete dann beim Wirtschaftsministerium. Aber gut, solange Gebessler da war und Spät, war Baden-Württemberg ein Musterland. Aber dann ging es leider bergab. Das ist aber kein Einzelfall, sondern man wundert sich natürlich, warum das so ist. Denn wenn man nachprüft, wie ist der Stellenwert des Denkmalschutzes in der Bevölkerung, dann stößt man erstmal darauf, dass beim Tag des offenen Denkmals an jedem zweiten Sonntag im September 4 bis 5 Millionen Menschen die Denkmäler besuchen. Das kriegen sie noch nicht mal mit dem Bundesligaspiel auf die Sportarenen. In Esslingen, nicht, war großer Ansturm. Die Stadt brummte. Man musste Schlange stehen, wenn man da in die Ausgrabung wollte. Dann haben wir 180.000 Förderer, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die uns jedes Jahr so 14, 15 Millionen stiften. Wir haben 200 treuhändische Stiftungen, wo uns Bürger dieses Landes einen Teil ihres Vermögens stiften. Das sind inzwischen 40 Millionen zugunsten einzelner Denkmäler. Darüber hinaus 30 Millionen Eigenkapital, alles von Bürgern gestiftet. Und wir konnten inzwischen, dank auch der Mittel der Glücksspirale, 450 Millionen Euro Zuschüsse an Denkmäler geben. 450 Millionen Euro. Hätten wir die D-Mark noch, klängen das schöner. Dann würden wir uns der Milliarde nähern. Und drittens, bei Umfragen von Allensbach und anderen sprechen sich stets mehr als 60% für den Denkmalschutz aus und halten ihn für wichtige Sache. Also wir können uns nicht beklagen, dass die Bevölkerung nicht für den Denkmalschutz ist. Und wo ich mit Vorträgen auftrete, habe ich immer volle Säle. Nur in der Politik ist das nicht angekommen. Ich würde mal vorschlagen, eine PISA-Studie über den Bildungsgrad der Politiker zu machen. Es ist ja gut, wenn sie auf die Sportplätze gehen. Ich gucke ja auch in die Zeitung, ob nun Wiesbaden schon wieder verloren hat gegen Mainz 05. Also ich habe ja auch nichts gegen Sport, der ist ungeheuer wichtig. Aber es wäre doch ganz schön, die gingen auch mal zum Beispiel eine Kunstgalerie am Vormittag des Sonntags oder zu einem Konzert oder zu einem Künstler und fragen, was er für Sorgen hat, nicht? Würden sich mal um die kümmern, nicht? Der Bundespräsident, der hat sich 3 Stunden mit den Stipendiaten unseres Künstlerzentrums in Wiebersdorf unterhalten. Jeden Einzelnen gefragt, was er vorhat, wo der Schuh drückt. Aber das ist die Ausnahme. Das Interesse für Kultur ist leider, es gibt immer welche, aber das ist eine Minderheit. Im Hessischen Landtag hatte ich so eine Handvoll. Also das ist schon das Traurige, dieses Desinteresse nicht nur an den Denkmalschutz. Ich trete ja für die gesamte Kultur ein. Ich bin nicht so ein Fachidiot, dass ich nur für den Denkmalschutz eintrete. Aber das wirkliche Interesse an Archiven, an Museen, an Theatern ist leider doch sehr unterrepräsentiert im Vergleich zu den anderen Bereichen. Vom Bund kann man das nicht sagen. Da kann ich wirklich sagen, dass der Bund erkannt hat, wie wichtig der Denkmalschutz ist, offensichtlich auch aus wirtschaftlichen Gründen. Das begreifen die ja leider auch nicht. Wie viel Handwerker leben vom Denkmalschutz? Wenn Sie mal hochrechnen, nur allein unsere 450 Millionen, wenn wir die so als Zuschuss geben, nicht, dann ist das immer höchstens 25%. Und was da für Auftragssummen bei rauskommen, und das ist ja alles lohnintensiv. Maschinen können Sie bei uns wenig einsetzen. Und das Material sind 10%. Der Bund hat das erkannt. Er hat ein 150-Millionen-Programm jetzt für Welterbestätten, dieses Jahr 50 Millionen und die nächsten Jahre je 25. Der Staatsminister Neumann hat 40 Millionen für den Denkmalschutz bekommen. Der städtebauliche Denkmalschutz, mit dem die ganzen Städte im Osten gerettet worden sind, wird auf den Westen übertragen. Die Mittel werden aufgestockt von 90 auf 130 Millionen. Also über den Bund kann ich mich nicht beklagen und ich habe bei den Bundesministern auch beider großen Parteien, sowohl bei Herrn Steinbrück, als ich verlangte, dass das Steuergesetz weiter gilt. Es gibt ja eine letzte Abschreibungsmöglichkeit im Baubereich, ist ja nur noch die Denkmalschutzsteuer. Und die sollte gestrichen werden. Und dann bin ich zu ihm gegangen und dann hat er gesagt, nee, die bleibt. Und genauso Tiefensee, ich leite seit 1991 eine Expertengruppe seines Hauses, das ist aber auch der 7. Minister, jetzt ist es eben Tiefensee. Und auch dort in dem Haus habe ich viel Unterstützung und ich habe es bei der Kanzlerin, die ich am 2. Mai aufgesucht habe, wegen dieses Welterbetitels. Also da kann ich mich über die Bundespolitik nicht beschweren. Die Länder sind es. Die Länder sind es und ein Teil der Kommunen. Ein Teil der Kommunen. Und wenn man dann den Kommunen es überlässt, also dann kann man den Denkmalschutz gleich vergessen. Und die ganzen Probleme, Sie erwähnten es ja, Herr Kollege Ostertag, dass der Bundespräsident Walter Scheel 1975 für den Deutschen Städtetag gesagt hat, seit 1945 sind in Deutschland mehr Denkmäler zerstört als durch den Krieg. Das waren ursprünglich hauptsächlich Schulden der Kommunen. Und wo ich in Hessen meine Haare verloren habe, das waren auch mal mehr, und mir die Galle rausgeärgert habe, waren es Konflikte mit den Kommunen. Es gab Großartige, bei denen man nie Ärger hatte. Ich nannte ja Limburg oder Alsfeld oder Fulda oder solche Städte, wo eine tragende Bürgerschaft da war. Die hatten auch immer nur gute Bürgermeister, die wählten gar keine schlechten. Aber die anderen, da konnte man sich nur ärgern. Also um Bad Vilbel mache ich immer noch einen Bogen, weil die ihre Barockkirche abgerissen haben. Und nach Bad Schwalbach fahre ich auch nicht, weil die schöne alte Schule abgerissen haben. Also das ist eben, es hat natürlich auch das Kollektiv eine Psyche, nicht? Und da gibt es welche mit intakter Psyche und welche, die haben eine gestörte Psyche. Also wenn man also die zum wirklich denen so viel Einfluss gibt, dass sie ohne weiteres selbst es können, dann kann man sich nicht wundern, was dabei rauskommt. Nun, die Abrisse mehren sich jetzt wieder und zwar hauptsächlich durch die öffentliche Hand. Und da ist natürlich in Bonn die Beethovenhalle, die abgerissen werden soll. In Frankfurt wird durch die Markthalle von Elsässer ein monumentales Bauwerk, durch einen Architekten, der nur von Gags lebt, Herr Himmelblaue oder wie er heißt, der schiebt da einen Büroflügel quer durch. Gibt gar keine Notwendigkeit, das zu tun, nur als Gag für die Europäische Zentralbank. In Emden nannte ich schon das Neptunhaus, in Stuttgart der Hauptbahnhof, komme ich gleich drauf, und dann natürlich die Elbschlossbrücke in Dresden. Und da hatten sie einen Wettbewerb und der zweite Entwurf von Herrn Schleich, der war hervorragend, eine leichte, transparente Brücke, die tief unten über dem Wasser liegt, hat allerdings einen Strompfeiler. Und dann nehmen sie am ersten Preis eine, die ohne Pfeiler das 380 Meter überbrückt und natürlich eine riesen Bogenkonstruktion haben. Und prompt sagt die UNESCO-Kommission, wenn die gebaut wird, fliegen sie raus. Und sie werden jetzt wahrscheinlich im Sommer schon gestrichen werden. Ich habe den Ministerpräsidenten, bevor er Ministerpräsident gebeten, 8 Tage vorher konnte ich ihn sprechen. Ich habe ihm gesagt, nehmen Sie die Brücke von dem Schleich. Ich garantiere Ihnen, das erkennt die UNESCO an. Und dann hat er sich rausgeredet und dann habe ich gesagt, also wenn Sie das nur wirklich nicht können, dann beantragen Sie wenigstens selber die Streichung, denn es ist für die Bundesrepublik natürlich eine ungeheure Blamage. Von 180 Städten der UNESCO, nur die Bundesrepublik wird ein Denkmal von der Welterbeliste gestrichen. Und das hat natürlich fatale Folgen, denn in St. Petersburg war ich, weil die russische Regierung sich beraten lassen wollte von mir über ein Denkmalschutzgesetz. Und da fuhren wir auf der Neva und mit den Abgeordneten der Duma. Und als wir, und dann hat der Baudezernent, das ist auch so ein dynamischer, dann gezeigt, dass gegenüber dem Smolny-Kloster auf der anderen Seite der Neva die Gazprom ein Riesenhochhaus bauen will. Und da habe ich gesagt, also seien Sie bitte vorsichtig, ich wollte mich eigentlich nicht melden. Dann habe ich doch gesagt, ich will mich hier nicht einmischen, das ist ja nicht mein Thema. Ich bin ja hergekommen, um Sie zu beraten über das Denkmalschutzgesetz und auch was Sie mit den Schlössern machen, die privatisiert werden müssen. Aber ich warne Sie, sprechen Sie erstmal mit den UNESCO-Leuten. Die Köln wäre fast rausgeflogen wegen der Hochhäuser auf der Deutzer Seite. Und die sind weiter weg von dem Dom in Köln als das Hochhaus der Gazprom vom Smolny-Kloster. Da war der wütend. Sie seien auch Fachleute, Sie brauchten die von der UNO nicht, von der UNESCO nicht. Naja, dann kam aber der Stellvertreter Putins, der Gouverneur für Nordwestrussland, zu mir und sagt, bringen Sie das mal morgen bei der Anhörung mit den Abgeordneten. Und dann habe ich das am nächsten Tag gebracht und habe sie gewarnt. Da kam danach die Kulturdezernentin von Leningrad oder St. Petersburg und hat mich umarmt und geküsst und hat gesagt, dobje, dobje. Also da sehen Sie auch die Rollenverteilung, nicht? Das ist jetzt wieder diese Welle und der Stuttgarter Bahnhof ist natürlich das Allerschlimmste, was hier vorgesehen ist. Denn es ist ja natürlich eine Inkunabel der Architektur, die ja im Grunde immer auch noch die Grundlage unserer Baukunst in unserer Zeit ist. Weit über Stuttgart, weit über Baden-Württemberg hinaus würde an sich Welterbestatus haben als Bahnhof. Und dass der so verstümmelt werden soll, ist ja nun auch völlig überflüssig. Denn warum eigentlich? Ich meine, wegen der 10 Minuten, die da vielleicht gespart werden. Ich bin ja nur wirklich ICE-Fahrer. Ich fahre also 3 oder 4 Mal in der Woche. Oder eine. Ich habe das Gefühl, dass hier die politisch Entscheidenden noch nicht wissen, dass nicht mehr wie im 19. Jahrhundert die Lokomotiven gewendet werden müssen. Diese heutigen Züge, die haben Triebwerke vorne und hinten. Man fährt dann nur plötzlich in eine andere Richtung, nicht? Aber da muss ja nichts gewendet werden. Und dann frage ich mich natürlich, muss man nur ewig wie so ein Molch oder wie so ein Maulwurf nur unter der Erde fahren? Ich habe heute noch mal genossen, nach Stuttgart einzufahren. Und dann sieht man die Stadt und man sieht die Grünanlagen und man rollt dann so schön in den Bahnhof ein. Vorher an der Strecke ist man sowieso schon dauernd unter der Erde. Und die Neubaustrecken für den ICE, die etwa von Wiesbaden dann nach Kassel gehen, da ist man ja dauernd unter der Erde. Erstens kann man da nicht telefonieren, manchmal muss man es ja doch. Und außerdem sieht man nichts mehr von der Landschaft. Irgendwann kommen sie sicher auf die Idee, also dann Fernsehschirm und dann die Landschaft, die vorbeiflitzt, dann wenigstens auf dem Schirmwürfel. Man sieht die Städte nicht mehr. Sie können ja auch als Reisender mit dem Auto nichts mehr sehen. Auf den Brücken, da sind irgendwelche Sichtblenden und Leitplanken. Sie sehen überhaupt nichts mehr von der Landschaft, wenn sie reisen. Also sieht man von Stuttgart nichts mehr. Man taucht dann da ein und irgendwann wieder raus. Und dann hat Stuttgart nicht existiert. Also es gibt eigentlich mehr Argumente gegen. Und es haben sich ja nun genügend auch gegen gewandt. Die Liste derer, die da unterzeichnet haben. Also wir haben ja durch Frau Bayer angespornt und dann hat sie ja einen Kontakt oder umgekehrt, ich weiß nicht, wie sie beide zusammengekommen sind, schon gleich bei der ersten Anhörung hat Frau Bayer als Ortskuratorin mich angerufen, darf ich damit unterzeichnen? Ich sage, klar, das können Sie natürlich als Ortskuratorin. Wenn ich genannt bin und die Stiftung, dann müssen wir unsere wissenschaftliche Kommission hören. Die haben wir extra berufen. Und da hat der Herr von Bassewitz dann, das ist schon ein paar Jahre her, ich weiß nicht, der hat dann natürlich auch Einspruch erhoben im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens. Das hat aber natürlich, wie man weiß, nichts bewusst. Und jetzt gab es ja nochmal einen großen Aufruf, und wenn Sie den lesen, wer das alles unterzeichnet hat, das ist also wirklich so die Creme der Creme von Architekten und Städtebauern und Denkmalschützern und ja, überhaupt. Also. Und es hat übrigens auch die neu gegründete Deutsche Bundesstiftung Baukultur, die eine Stiftung öffentlichen Rechts ist, wo ja die Abgeordneten des Bundestages im Stiftungsrat sitzen, die hat auch dagegen Einspruch erhoben. Aber ob es was nutzt, das ist schwer zu sagen. Wenn man so allein die Physiognomie des Herrn Meedorn sieht und seine Verhandlungen, die er führt, hat man natürlich einen Zweifel, nicht? Und Planfeststellungsverfahren, das war auch mal meine Erfahrung, das ist so, als ob Sie den Fuß vor eine Dampfwalze setzen, nicht? Da bleibt der Fuß auf der Strecke, nicht die Dampfwalze. Das wird juristisch, pseudodemokratisch abgehandelt. Und da können Sie noch so viel Einspruch erheben, die werden abgebügelt, weil da keiner dabei ist, der in der Sache interessiert ist und engagiert ist. Nun ist es ja bloß leider nicht allein der Bahnhof, der ist schon schlimm genug, sondern Frau Bayer hat mir schon immer gesagt, dass es eben auch die Bundesbahndirektion ist von 1911-13. Als ich ausstieg, habe ich die dann natürlich gleich wieder gesehen, die auch ein unentbehrliches Baudenkmal ist. Und es betrifft den Schlossgarten ganz stark, weil da ja so eine Art Wall reinkommt und die auch viele Dinge umgesetzt werden müssen an andere Stelle und dergleichen. Aber das wissen Sie besser, was alles betroffen wird. Abgebrochen sind wohl schon, unabhängig davon jetzt, die Häuser Willy-Brandt-Straße 8 und 12. Gefährdet ist die Ruine des neuen Lusthauses, gerade wenn man jetzt mal dran denkt, was in Köln im Stadtarchiv passiert ist. Das kommt davon, wenn man dauernd unten die Erde aushöhlt. Und da, was den Stuttgart dann blüht, das kann man heute noch nicht sagen. Nach dem bitte? Wie in Köln, eben.
Das Archiv von der Altstadt.
Zum Schluss möchte ich noch, ehe wir dann diskutieren, auf dieses Haus Hotel Silber zu sprechen kommen, in der Dorotheenstraße 10. Das ist ja auch gefährdet, weil es da ein Da Vinci-Projekt gibt. Also nun den guten Rembrandt noch zu Anspruch zu nehmen für diese idiotischen Projekte, Spekulationsprojekte, das finde ich nun besonders gemein. Der verdient mit seinem Namen eigentlich auch Denkmalschutz. Es war eben die Gestapo-Zentrale von 1937 bis 1945. Der Bau ist schwer beschädigt gewesen, er ist überformt. Er sah natürlich ganz anders aus oberhalb des Sockelgeschosses. Aber das Sockelgeschoss mit den Kellern, wo die Folterungen waren, die Verhöre waren, wo auch aufgehängt wurde, die sind noch da. Und wir haben ja in den Denkmalschutzgesetzen auch den Begriff geschichtliche Bedeutung. Es ist im allgemeinen Publikum eigentlich nicht bekannt, dass Denkmalschutz nicht immer nur das Schöne ist, sondern Geschichte kennt leider auch Abgründe. Und so schützt man ja auch Galgen oder alle möglichen anderen Dinge, nicht? Aber gerade die geschichtliche Bedeutung ist auch natürlich an die Substanz gebunden. Also man kann nicht nur sagen, an dieser Stelle stand mal etwas, sondern es muss auch noch begreiflich sein. Wenn es aber die Keller noch gibt, dann kann man das ohne weiteres ins Denkmalbuch eintragen und dann sind die geschützt. Ich habe in Hadamar die Öfen unter Schutz gestellt, in denen im Rahmen der Euthanasie die ganzen Kinder verbrannt wurden. Das habe ich sogar zum nationalen Denkmal erklärt, weil diese Euthanasie an dieser Stelle eine so ungeheure Dimension hat. Da sind ja Tausende vergast worden und dann, oder vielmehr verbrannt worden dann. Solche, die wir heute mit beschützenden Werkstätten immerhin ins Leben integrieren können. Das waren ja keineswegs alles total Verwirrte. Und wenn, sind immerhin Menschen gewesen. Also das habe ich damals, den Hadamar hat das auch nicht gefallen. Die haben mir immer gesagt, wir müssen uns dann ewig an unsere Geschichte erinnern. Ich kann nur sagen, Geschichte lässt sich nicht verdrängen. Das lässt sie nicht. Man kann sie nur verarbeiten. Und da wir uns jetzt gerade um die deutsch-polnische Freundschaft sehr bemühen, mein polnischer Kollege Tomaszewski und ich, da sage ich dann immer, man kann den Abgrund des Dritten Reiches nicht zuschütten. Aber man kann eine Brücke drüber bauen, indem man es benutzt als Mahnung, dass sowas nie wieder passiert. Und da haben wir Deutschen ja eine ganz besondere Aufgabe. An sich erfüllen wir die ja auch. Wir setzen uns weltweit gegen Unrecht in jeder Art zur Wehr. Insofern müsste man dies unbedingt schützen. Aber der Regierungspräsident ist es, entscheidet, ob es ein Denkmal ist. Und der wird natürlich sagen, steht doch nicht mehr das Hotel. Nicht? Und die paar Keller da, mein Gott. Also wenn man nicht will, findet man immer Gründe. Es kann das Denkmalbuch nur sehr jemand führen, der wirklich engagiert ist, der mit vollem Herzen dabei ist. Und Denkmalschutz können Sie nur ganz machen oder Sie müssen die Finger von lassen. Außerdem kann man nicht, muss man nicht so ganz normal sein, sonst macht man das nicht. Also er wird sich möglicherweise, ich weiß es nicht, vielleicht ist er ja so honorig und stellt es unter Denkmalschutz. Aber ich fürchte, dass er eher sagt, ich, der Ärger kriege ich, trage ich es gar nicht erst ein. Nicht? Und da sehen Sie schon, welchen Kardinalfehler dieses Gesetz hat. So, besten Dank. Jetzt ist noch Zeit genug, um zu diskutieren. Applaus